So es ist meine erste Mal hier zu sein und meine erste Mal zu diesem Gebäude sehen. Ich muss sagen, vielen Dank für die herzlich willkommen und ich freue mich, dass ich mit euch hier sein könnte. Es ist ein Segen, heute Morgen zu hier sein, mit euch Gottesdienst zu feiern und Gottes Wort mit euch zu teilen. Gottes aktives Wort, lebendiges Wort ist unfehlbar, ausreichend für jedes geistliche Bedürfnis und ein weises Leben und das Instrument auch, das der Geist benutzt, um Heiligen in unser Leben zu erreichen. Deshalb, ich bin dankbar, dass ich aus Gottes Wort predigen darf und ich freue mich sehr, zu hier sein. Wir werden heute Morgen gemeinsam um Psalms 1, so wenn du eine Bibel hast dabei, Psalms 1 vor Proverbs, und du kannst das suchen, aber mit dem Fokus auf die ersten beiden Verse. Psalms 1, die ersten beiden Verse. Und der Titel meiner Prediger läutet, was nun? Was nun? Ich kann mich daran erinnern, wie ich bei meiner Frau in Deutschland angekommen bin, ohne Arbeit, ohne Kenntnisse der deutschen Sprache, außer Hallo! Und ohne eine Ahnung, was ich tun solle. Ich dachte, was jetzt? Was jetzt? Was sind meine nächsten Schritte? Als neuer Christ habt ihr euch diese Frage vielleicht auch schon einmal gestellt. Was nun? Jetzt, wo ich Christ bin, was soll ich tun? Wie liebe ich mein christliches Leben? Was ist die, in Englisch, wir sagen Magna Carta. Was ist die Magna Carta als Christ? Welchen Rat würdest du jemandem geben, der dich fragt? Ich bin Christ geworden, aber ich weiß nicht, wie ich leben soll. Woher kommt unsere Anleitung? Wie lernt man ein christliches Leben zu führen oder Entscheidungen zu treffen, die gottfälliger sind? Wo ist das alles verwurzelt? Es kann manchmal schwer sein, das jetzt was im christlichen Leben zu erkennen, aber Psalms 1, unser Text, bietet eine wunderbare Grundlage für alle Psalmen und stellt ein grundlegendes Prinzip für die Beantwortung, dass jetzt was in jedes Situation unser Lebens auf. Lass uns Psalm 1 gemeinsam lesen. Und ich werde auch die neue Genfer Übersetzung mit euch lesen. Psalms 1. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit dem Spotter pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn, darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleich einem Baum, der zwischen Wasserlaufen gepflanzt wurde, zu Erntezeit tragt er Frucht und seine Platte verwerkelt nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anderes ist es bei dem Gottlosen. Sie gleichen der Sprühe, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde der Herr, die nach seinem Willen leben. Der Herr wagt Schützen über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Und so nur ihnen, unser Fokus ist in die erste beiden Verse. Lass uns beten. Himmlischer Vater, lass uns durch dein Geist erkennen und sehen, was du uns durch den heutigen Bibeltext sagen möchtest. Lass uns demütig vor dir werden und den gelernten Prinzipien von deinem Wort zu verstehen, um dich allein zu erheben. Amen. Ich unterhält mich mit einem Mann in Herrengarten über den Glauben und wir begannen eine Diskussion über Autorität. Und so fragte ich ihn, wie er seine Gedanken und Entscheidungen lenkt. Seine Antwort lautete kurz und bündig: Ich bin meine höchste Autorität. Was immer sich für mich gut anfühlt und womit mein Gewissen einverstanden ist, ich treffe meine Entscheidungen auf der Grundlage meiner absolut Vernunft. Was bedeutet die Bibel für dich? Die Juden verstanden die Heilige Schrift als Gott selbst, der zu seinem Volk sprach, und so hatte sie göttliche Autorität. Die Bibel ist ein Buch über Gott und fasst seinen Erlösungsplan für die Menschheit zusammen. Und ein Gebetet in die Geschichte der Erlösung teilt Gott seinem Volk mit, wie es für ihn lieben soll. Wenn du dich also jemals in einem Was-Nun-Szenario befindest, ist der Blick in die Heilige Schrift ein fundamentales und grundlegendes Prinzip, das du dir zu eigen machen solltest. Denn es wird dein Gedanken auf den lebendigen Gott lenken und dich daran erinnern, wer Gott ist und was er getan hat, um dich zu erlösen. Nun ist es für uns Christen harte Arbeit, alles in der Schrift zu analysieren und Prinzipien in der Bibel leer zu verstehen. Aber wenn wir uns heute Morgen auf folgende zwei Dinge konzentrieren können, hilft es uns sehr dabei, Gott zu dienen. Uns gegenseitig in der Schrift Gottes zu ermutigen, damit unser Verstand und unser Geist erneut werden. Uns gegenseitig in der Schrift Gottes zu ermutigen, damit unser Verstand und unser Geist erneut werden. Und Vers 1, das gesegnete Leben. Was bedeutet das Wort gesegnet? Gesegnet ist der Mensch. Das Wort gesegnet bedeutet in seiner Grundform glücklich oder freudig. Aber woran merkt ihr Glück? Im Englisch gibt es einen Spruch, do what makes you happy. Do what makes you happy. Wer entscheidet, was uns glücklich macht? Was ist, wenn das, was dich glücklich macht, Gott nicht verherrlicht? Was dann? Tust du dann immer noch das, was du glücklich machst? In Sprüche 1 werden wir gewarnt, wenn dich die Sünde lochen, so willige nicht ein, wenn sie sagen, komm mit uns, wir wollen auf Blut laden, wir wollen die Unschuldigen ohne Grund überfallen. Meine Sohn, so wandert nicht auf dem Weg mit ihnen. Sieh, die Welt hat eine andere Method, Freude zu suchen. Die Welt hat eine andere Method, Freude zu suchen. Jesus sagt in Matthäus 5, selig sind die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden auch das Erdreich besitzen. Selig sind die Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gestätigt werden. Kurz zusammengefasst, Jesus sagt hier, dass du dich freuen wirst, wenn du erkennst, dass du in Sünde gestorben bist und eine Retter brauchst. Wenn du erkennst, dass Christus gekommen ist, um dir ewiges Leben zu schenken. Ein Toter, der zum Leben erwacht, der seine Retter sieht, die Ohren geöffnet werden, um zu hören, und der ein Herz hat, das bereit ist zu gehorchen, wie Freude empfinden. Der Verfasser dieses Psalms ist ein gutes Beispiel dafür. Er glaubt wirklich, dass sein Leben vielleicht freudiger und angenehmer wäre, wenn er bekommen, was er wollte. Der Verfasser ist David. Er ist der König von Israel. Was will er mehr? Er hat so viel Geld, wie er sich nur wünschen kann. Er hat viele Frauen. Jeder in Israel ist ihm untertan und er hat so eine große Macht. Aber das war nicht genug für ihn. Er begehrte die Frau eines anderen, Bathsheba. Und dann, weil sie mit David schwanger wird, ermordet er, um seine Fehler zu verbergen. Bathshebas Mann, um sie für sich zu gewinnen. Man hat ihm vorgeglaut, gegaukelt, das war ein schwieriges Wort für mich zu lernen auf Deutsch, vorgegaukelt, dass diese Tat ihm Freude bereitet würde. Oh ja, ein Kommentar. Ich komme aus Kanada, so Achtung. Was hat David dazu gebracht? Seine Denkweise zu anderen. Was ließ ihn erkennen, dass er einen großen Fehler begangen hatte? Es war Gott. Es war Gottes Gesetz. Es war die Erkenntnisse, dass er dem lebendigen Gott ungehorsam war. Siehe Psalms 51. Das, was David widerfuhr, widerfahrt uns allen, wenn wir uns nicht an Christus freuen, nicht wahr? Das passiert mit uns allen, wenn wir etwas anderes mehr schätzen als Christus. Denn nicht außerhalb von Christus wird jemals genug sein. Wenn du etwas anderes als Christus suchst, wird dein Herz niemals froh sein. Der Theologe Augustinus von Hippo bemerkt so, das Herz ist unruhig, bis es in die Ruhe finden. Das Herz ist unruhig, bis es in die Ruhe findet. Das Problem ist nicht, dass es in dieser Welt so viele Dinge gibt, die uns in Versuchen führen und von einem gottgefälligen Leben ablenken, sondern das Problem ist unsere Einstellung zu den Dingen in dieser Welt. Es ist keine Sünde, sich an den Dingen dieser Welt zu erfreuen, aber wenn sie zu einem Gutzen für dich werden, wenn du nicht ohne sie leben kannst, wenn sie zu sündigem Verhalten führen, weil du sie brauchst, um Freude zu finden, denn Christus ist nicht dein Schatz. Dein Schatz ist dein Gutze. Dein Freude ist dann nicht in Christus verwurzelt. Gott und Gott allein kennt den Weg zu einem gesegneten Leben. Gott ist unendlich allwissend, unendlich allmächtig, über allen Maßen gütig und besitzt eine Liebe, die für uns unbegrifflich ist. Aber nur sein Volk, das in diesem Rahmen liebt, wird wirklich Freude daran finden, für ihn zu lieben, um zu innerhalb dieser Rahmens zu lieben, müssen wir uns gegenseitig in der Bibel ermutigen, sie zu lesen und zu studieren. Vers 1 in unserem Text: Wie selig ist der Mensch, der nicht wandert im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünde und nicht sitzt auf dem Stuhl der Spotter. Die meisten Gelehrten glauben, dass die Verben in dieser poetischen Literatur denken, Verhalten und Zugehörigkeit bedeuten, im Rat der Gottlosen zu wandern bedeutet, so wie die Ratschläge der Gottlosen zu denken, auf dem Weg der Sünde zu stehen bedeutet, sich wie die Sünde zu verhalten und auf dem Sitz der Spotter zu sitzen bedeutet, zu ihnen zu gehören. Der Psalmist lehrt die Menschen von allem, seid nicht wie sie. Sie sind unheilig, ungerecht. Die hassen Gott und lieben das Böse und mit ihnen zu denken, sich zu verhalten und zu ihnen zu gehören, ist der Inbegriff der Ablehnung Christi. Aber Petrus versucht dem Volk Gottes in 1 Petrus 2, Vers 9 zu sagen, ihr aber seid ein auserwähltes Volk, ein königlich Priesterschaft, ein heilige Nation, Gottes besonderes Eigentum, damit ihr den Lobpreis dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und Paulus schreibt in Romans 12, 2, und seid nicht dieser Welt gleichförmig, sondern werde verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das, was gut und annehmbar ist und perfekt. Die Bibel stellt diese Vorstellung von einem gerechten Leben und einem ungerechten Leben in überwältigender Weise einander gegenüber. Und deshalb brauchen wir einander, um uns gegenseitig in der Heiligen Schrift zu ermutigen, um Erneuerung des Geistes. Erneuerung des Geistes. Nochmal Vers 1, wie selig ist der Mensch, der nicht wandert im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünde und nicht sitzt auf dem Stuhl der Spotter. Hier geht es darum, wie der Verstand und das Herz funktioniert. Ich habe gelernt, dass die Entscheidungen, die man trifft, von dem bestimmten werden, was man im Kopf und Herz denkt, was dein Herz am meisten begehrt, gibt in erster Linie die Richtung vor, in die deine Füße gehen. In Sprüche 27, 19 heißt es, wie im Wasser das Gesicht spiegelt, so spiegelt das Herz des Menschen den Menschen. Mit diesem Sprichwort will Solomon sagen, dass deine Taten deinem Charakter widerspiegeln. Doch bevor das Herz etwas begehrt, muss der Verstand informiert werden. Denn was du über etwas denkst, bewirkt, dass du es glaubst oder nicht glaubst. Was in deinem Kopf ist, bewirkt, dass du etwas liebst oder verachtest. Und was auch immer dein Verstand erkennt oder erleuchtet, dein Herz arbeitet immer zusammen mit dem Verstand. Wenn ich zum Beispiel in meinem Verstand glaube, dass an Pornografie nicht auszusetzen ist, dann wird mein Herz kein Problem damit haben, sie zu begehren. Wenn ich mit meinem Verstand glaube, dass es in Gottes fehlige Verhalten ist, sich jedes Wochenende zu betrinken, dann wird mein Herz kein Problem damit haben, Trunkenheit zu wischen. Wenn ich aber mit Sicherheit weiß und glaube, dass Pornos falsch sind, dann wird mein Herz sie wahrscheinlich ignoriert und sogar dagegen ankämpfen. Das ist es, was der Gewissen für uns tut. Aber selbst wenn dein Gewissen dir diesen Eindruck der Fehligkeit vermittelt, muss es sich von der Bibel leiten lassen. Denn wenn das nicht der Fall ist, wirst du wie der Mann sein, den ich im Herrgarten traf und er selbstbewusst behauptete, er sei sein letztes Autorität. Das ist es, was es bedeutet, durch die Erneuerung eures Sinnes verwandelt zu werden, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gott ist, nämlich das, was gut und annehmbar und vollkommen ist. Die Heilige Schrift lehrt, was der Wille Gott ist. Jesus sagt in Johannes 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Lass die Heilige Schrift deinen Geist erneuern. Mit wem und wie du deine Zeit verbringst, hat einen großen Einfluss auf die Frucht, die dein Leben hervorbringt. Mit welcher Art von Freuden verbringst du deine Zeit? Schlechte Gesellschaft verdirbt die gute Moral. Wem willst du folgen? Willst du das Muster der Welt kopieren oder willst du durch Erneuerungen deines Geistes verändert werden? Dafür haben wir ihn. Wir haben die Gemeinde. Ihr seid der Leib. Bruder und Schwester, wir sind hier vor Ort in Oberarmstadt, um uns gegenseitig zu helfen, genau das zu tun, um einander im Gebet aufzurichten, um das Wort Gottes zu hören, um einander zu einem gottgefälligen Leben herauszufordern, um Gemeinschaft miteinander zu haben, um einander davor zu bewähren, im Rat der Bösen zu wandeln, um einander in der Liebe zu übertreffen. Und ihr werdet gesegnet werden, wenn ihr das tut. Ihr werdet Bäume sein, gepflanzt an den Wasserbachen, die zu jeder Jahrzeit Früchte tragen. Indem ihr Lieder, Hymnen und geistliche Lieder singt und dem Herrn eine Melodie vorsingt, werdet ihr euch vor dem Bösen schützen. Manche Entscheidungen können schwierig sein und oft ist die Bibel nicht eindeutig, welche Entscheidung zu treffen ist. Wie entschiedest du dich? Was nun? Wir ermutigen uns gegenseitig, Zeit im Gotteswort zu verbringen, um unser Vorstand zu erneuern. Der Psalmist schreibt, aber seine Lust ist des Herrn Gesetz. Und über sein Gesetz denkt er Tag und Nacht nach. Sich an Gottes Gesetz erfreuen. Das hebräische Wort Freude bedeutet ein Gefühl von außerstem Vergnügen, Zufriedenheit oder Freude. Das Lesen, Studieren und Anwenden von Gottes Wahrheit auf das eigene Leben ist das Vergnügen und die Freude des Gerechten. Tu alles, was du kannst, um Jesus mit deinem Leben zu erhören und anzubieten. Es ist wie bei dem Psalmist in 119, 97. Oh, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Ich denke den ganzen Tag darüber nach. Liebst du Gottes Gesetz? Wie oft beschäftigst du dich mit Gottes Gesetz und erfreust dich daran? Vielleicht gibt es in deinem Leben momentan, in denen du ein geistliches Hoch erlebst, in denen wir in unserer Bibel lesen, betet und uns am Herrn freuen, aber dann mit einem Finger, we say it in English, snap of the finger, Fingerschnippen, ändert sich etwas. Anstelle dieses geistlichen Hochgefühls ist es, als ob man sich in einer Wüste wiederfindet, aus einem leeren Brunnen trinkt und darum kämpft Christus vom ganzen Herzen zu dienen. Was tut man dann? Was nun? Dann fällt es schwer, sich aus das Bibellesen einzulassen und sich daran zu erfreuen. Es scheint eher ein Pflicht zu sein. Kennt ihr solche Momente? Aber ich möchte euch ermutigen, in 2 Korinthians 12 lehrt uns, dass Gottes Kraft am besten in der Schwachheit wirkt und dass seine Gnade für dich ausreicht. Wenn du weißt, dass du verwundbar bist und dich in einem geistlichen Loch befindest, bedeutet das nicht, dass Gott dich verlassen hat oder dass er sich dann erfreut, dich leiden zu sehen. Gott weiß, womit du konfrontiert bist. Und Gott hat dich absichtlich in diese Situation gebracht. Was bedeutet, dass Gott diese Situation in deinem Leben dazu benutzt, dich zu stärken, um dich zu formen und zu verfeinern? Vielleicht siehst du es nicht so, aber Gott formt uns alle. Und er formt uns alle, damit wir dem Bild seines Sohnes gleichgestellt werden. Und er nutzt Zeiten wie diese, um uns zu disziplinieren, um uns herauszufordern, um uns zu stärken, damit wir uns auf ihn einlassen und uns an ihm erfreuen, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen oder es gar nicht tun wollen. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich nicht an Gottes Wort erfreuen kannst, gibt es vielleicht eine tiefgründige Frage, die beantwortet werden muss, und dazu müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. Warum habe ich keine Freude an Gottes Wort? Und das ist ein guter Zeitpunkt, um sich selbst zu prüfen. Stell dir diese schwierigen Frage, schreib sie in ein Tagebuch, bete darüber, spreche mit deinen besten Freunden darüber. Aber beschäftige dich auch mit dem Gesetz Gottes. Denn das Nachdenken über Gottes Gesetz ist untrennbar mit der Freude an ihm verbunden. Es gibt einen berühmten Ausspruch von John Bunyan, ein Puritan. Er hat gesagt, entweder hält dich die Sünde von diesem Buch ab, oder dieses Buch hält dich von der Sünde ab. Und er hat recht. Psalms 119:11 sagt, ich habe dein Wort in meinem Herz bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Lass euren Geist über Gottes Gesetz meditieren. Was beinhaltet nun diese Meditation? Das Wort Meditation bedeutet im Hebräischen im Wesentlichen sprechen oder murmeln. Wenn dies im Herzen geschieht, nennt man es Gruben oder Meditation. Tag und Nacht über das Wort Gottes zu meditieren bedeutet also Tag und Nacht zu sich selbst das Wort Gottes zu sprechen und mit sich selbst darüber zu reden. Hat dir schon einmal jemand die Frage gestellt, warum liest du überhaupt in der Bibel? Die Bibel ist so doch langweilig. Das ist eine andere Art, dieser Person zu sagen, ich habe wirklich keine Ahnung, wer Gott ist. Sie haben keine Ahnung, was Gott für sie getan hat. Denn wenn sie es wussten, würden sie auch über Gottes Gesetz meditieren und es lieben. Wir meditieren über Gottes Gesetz, weil wir wissen, wer Gott ist und was er getan hat. Genau, das ist es, worüber der Psalmist uns auffordert zu meditieren. Und Gott sagt zu Joshua, kurz nachdem die Nachfolge von Moses angetreten hat, sei stark und mutig. Dieser Buch, Joshua, das Gesetz soll nicht von deinem Mund weichen, sondern du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken, damit du darauf achtest, alles zu tun, was daran geschrieben steht. Denn dann wirst du deinen Weg erfolgreich gehen und Erfolg haben. Joshua war Zeuge der Macht Gottes in Ägypten, der Macht Gottes am Berg Sinai und der Macht Gottes bei der Wanderung durch die Wüste. Meinst du nicht, dass du nach diesen Ereignissen umso eifriger das Gesetz Gottes genießen und darüber meditieren würdest? Aber es war, wenn du im Garten Eden warst und wusstest, dass du einem unendlich heiligen, lebendigen Gott ungehorsam gewissen bist, du würdest dich wahrscheinlich wie Adam verstecken. Aber wusstest du, dass die Sünde Adams auch auf dein Konto gut geschrieben wird? Das Gewicht der Sünde Adams fällt auf die Gesamtmenschheit. Keiner wird ohne die Sünde Adams geboren. Aber welcher ein Trost ist es zu wissen, dass Gott kommt, um uns vor sich selbst zu retten. Als Adam und Eva sündigten, verstecken sie sich vor Gott. Doch Gott machte sich nicht auf die Suche nach ihnen. Stattdessen zeigte Gott seine Gnade, sein Mitgefühl und seine Barmherzigkeit für sie. Er beschloss, sie aus reiner Gnade zu retten, und dasselbe tut er auch heute für uns. Wenn du die Bibel aufschlagst und über den Erlösungsplan Gottes zu retten, der Sünde liest und darüber, wie Gott uns in das Bild seines Sohns formt und heilig und uns alles gerecht vor ihm ansieht, veranlasst es das, über Gott nachzudenken. Indem wir über Gottes Gesetz meditieren, beginnen wir, Christus mehr und mehr zu begehren. Denn sein Opfer wird uns viel klar, wenn unser Geist über ihn meditiert. Aber wenn wir uns Augen von dem Meditiert über Gottes Gesetz abwenden, wird Christus weniger begehrt und sein Opfer für uns verdunkelt. Selbst der Psalmist weiß, wie groß Gottes Rettung ist. Er sagt, er rette mich von der Schuld des Blutvergießens, Gott, der Gott meiner Heiles. Das ist Psalm 51. Der Psalmist meditiert über das Gesetz des Herrn, weil es heilsam ist und ihm hilft, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Wie steht es mit deiner Meditation über das Gesetz des Herrn? Hat es seinen Ursprung in der Erlösung, die Gott für dich bereitstellt? Denkst du über Gott nach, weil er seinen einzigen Sohn gesandt hat, um für dich zu sterben? Und deshalb betet Paul immer wieder, dass die Menschen diese unglaubliche Erbe, das Gott für die Heiligen hat, erkennen. Und deshalb kann Petrus an ein Volk schreiben, das im Begriff ist, von dem Kaiser Nero verfolgt zu werden. 1 Petrus 3, gepreisen sei der Gott und Vater, unser Herr Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christi von den Toten, um ein unvergängliches, unbeflecktes und unvergängliches Erbe zu erlegen, das im Himmel für euch bereitgehalten wird, die ihr durch die Kraft Gottes, durch den Glauben bewährt werdet für ein die Rettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Daran seid ihr sehr froh, auch wenn ihr jetzt eine kleine Weile, wenn nötig, durch verschiedene Prüfungen begrenzt werdet. Damit der Beweis eures Glaubens, der kostbar ist als Gold, das in der Feuerprobe vergeht, gefunden wird zum Lobpreis, zu Herrlichkeit und zu Ehre bei der Offenbarung Jesus Christus. Darüber meditieren wir Tag und Nacht, diese Botschaft des Evangeliums. Vielleicht kennst du Andy Vanderbilt, der in einem kleinen holländischen Dorf in den späten 1920 Jahren geboren wurde. Er war immer auf der Suche nach Nervenkitzel und Abenteuern und trat mit 18 Jahren in die niederländische Armee ein. Während seiner Zeit beim Military lebte er rücksichtslos, ohne an Gott oder die Zukunft zu denken. Doch als er im Alter von 20 Jahren in den Knochen geschossen wurde, was ihn für eine Weile ins Krankenhaus brachte und seine Military-Karriere beendet, brachten ihn die Liebe und die Freude der Schwestern, die sich um den Verletzten kümmert, sowie sein Schuldgefühl wegen der Dinge, die er während seiner Military-Zeit getan hatte, dazu die Bibel in die Hand zu nehmen. Er kam als leer gebrochener junger Mann nach Hause, aber mit einem Durst, Gott zu kennen. Eines Nachts betete er, Herr, wenn du mir den Weg zeigst, werde ich dir folgen. Und er hat ihm gezeigt durch die Bibel. Von diesem Tag an führte Gott ihn auf eine neue Art von Abenteuer und brachte Bibel und dringend benötigte geistliche Ermutigung hinter den eisernen Vorhang und später in die Länder des Nahen Ostens. Gott wird auch dich führen. Wenn du heute Morgen hier bist und Schwierigkeiten hast, dich an Christus zu erfreuen oder bestimmte Entscheidungen zu treffen, dann ist deine örtliche Gemeinde da, um dich aufzurichten. Und Gottes Wort ist da, um dich auf die Wahrheit hinzuwissen. Lasst uns beten. Herr, du allein kannst unser Herzen verändern. Und wir kommen zu dir, zur Unvollkommenen, und bitten, dass du uns deine unauslöschbare Leidenschaft schenkst, dein Wort zu lesen, Wahrheit zu erkennen und dir in Demut nachzufolgen. Amen.